Also ich bin auch ziemlich sicher, dass Sommerloch noch losgehen wird. Wahrscheinlich nächste Woche. Also wenn ich in Urlaub bin, es wird 3 Wochen dauern.
Und wahrscheinlich wird hier nichts passieren. So grillen, zirpen,
genau. Tumbleweed. Wir müssen den ganzen Tag grillen, zirpen. Wir müssen den ganzen Tag hier rumchillen können.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt.
Damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 vom Wartungsfenster vom 16. August 2023. Mit mir dabei mein persönlicher Imperator Furiosa.
Die Claudia, wieder da.
Genau, und ich bin der hässliche dicke Mann mit den langen Haaren. Immortan Joe hatte tatsächlich längere Haare als ich. Also das passt nicht ganz.
Müssen wir uns das halt noch ausdenken.
Ja, ich bin der Patrick. Glück auf. Ich konnte mich tatsächlich mit Mad Max Fury Road nicht durchsetzen beim Familienabend.
Nicht?
Nein, wir mussten was Kindertaugliches gucken.
Das ist doch überbewertet, oder?
Aber, während deines Urlaubes hatte ich dann irgendwann spontan Bock auf ein bisschen Endzeitstimmung.
Hat das mit meinem Urlaub zu tun gehabt?
Ihr habt es vielleicht gerade am Einspieler schon gehört. Wir hatten ja so ein bisschen das Sommerloch herbeigeredet und während ich dann auf Instagram Frau Kühn auf der Yacht, Frau Kühn bei Cocktails und vorbei Frau Kühn am Strand mitgucken konnte, ist hier die Welt untergegangen.
Alle, die mich kennen, die wissen alles von vorne bis von vorne Instagram bis über Yacht bis Cocktails, stimmt das alles nicht. Aber ja, hier hat es gebrannt. So schlimm.
Wir müssen bei den Themen mal drauf kommen. Zumindest was Citrix Netscaler, Citrix
ja,
ADC
angeht,
als auch jetzt seit ein paar Tagen, also seit letzter Woche Dienstag, seit dem letzten Patch Day von Microsoft, brennt auch Exchange ein bisschen.
Mhm. Aus sehr interessanten Gründen, wie wir gleich noch
sagen. Oh ja, wir müssen das gleich mal ein bisschen aufdröseln, aber erstmal ein bisschen Hausmeisterei. Bist du eigentlich schon auf Mastodon?
Noch nicht. Ich gestehe auch, seit sie das Icon geändert haben, habe ich die Twitter-App einfach nicht wiedergefunden.
Ja.
Also du bist jetzt gewechselt.
Genau,
du bist nicht
ich muss dazu sagen, nachdem der verrückte Südafrikaner jetzt angefangen hat, irgendwie die Plattform umzubenennen, ist das, nein. Das kann ich dann tatsächlich nicht mehr mitgehen. Und ich hatte mir nach dem Kauf von Twitter durch Elon Musk, hatte ich mir schon mal einen Mastodon-Account zugelegt.
Ja, du hast davon erzählt, ja.
Hab den allerdings nicht so wirklich bespielt. Und jetzt musste ich das dann doch mal machen. Link zu meinem Mastodon-Account gibt es dann in den Shownotes. Ich habe meinen Twitter-Account jetzt soweit auch runtergestrippt und auch zugemacht. Ich habe ihn noch nicht weggeschmissen, habe ich ihm zugemacht. Was weiterhin auf Twitter, ich nenne es jetzt einfach weiter Twitter, auch wenn es so nicht mehr heißt. Das Wartungsfenster ist natürlich noch da vertreten. Eigentlich hatte ich auch für das Wartungsfenster einen Mastodon-Account bei podcast.social auf der Instanz gebucht oder beantragt. Aber das ist jetzt auch irgendwie 4 Wochen her und irgendwie hat sich da noch nichts getan. Mal schauen. Also sobald auch das Wartungsfenster dann auf Mastodon ist, wird auch das umziehen. Ja, ansonsten war der Umzug zu Mastodon eigentlich relativ entspannt. Ich meine, viele Leute, die ich auf Twitter hatte, die sind halt nicht auf Mastodon. Man kann das so ein bisschen abgleichen, so, ne?
Mhm.
Da gibt es schon einen ordentlichen Follower-Schwund. Aber trotzdem, es ist erstmal alles im Rahmen. Mal schauen, wo da die Reise hingeht.
Ja, ich schaue es mir mal an. Jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück.
Wie war denn dein Urlaub eigentlich? War der erholsam?
Ja, nicht auf der Yacht.
Du kannst dir mit deinem Gehalt hier keine Yacht leisten.
Eine Woche Ostseeurlaub geht gerade.
Oh ja, damit hast du es immerhin dann weitergebracht im Urlaub als ich.
Ja, das war anders.
Das war anders, genau. Aber war schöner. Warum habt ihr ordentliches Wetter gehabt?
War ganz anständig. Es war ein bisschen wechselhaft die ersten 2 Tage, aber das glaube ich, ist da immer so.
Das, ich meine, das ist ja jetzt auch gerade so. Ich meine, das Wetter in der Eifel ist ja sowieso ein bisschen rustikaler als hier im mediterranen Köln. Aber die letzten 3 Wochen haben meine beiden Töchter dann auch ordentlich Trübsal geblasen, weil es halt eigentlich durchgehend am Regnen war. Mhm. Mein Garten hat es gefreut. Meine Töchter nicht so. Da ist ja jetzt, also in NRW haben die Sommerferien ja jetzt nicht jetzt seit einer Woche vorbei. Das heißt, die sind auch alle wieder in den Schulen angekommen. Und ja, jetzt wird es natürlich jetzt auch nochmal warm. Ne? Das war natürlich klar, dass die Ferien vorbei
jetzt
sind.
Jetzt, wo und die dann, Ferien vorbei sind.
Muss dann das Wetter nochmal anziehen. Wobei es tatsächlich gerade eher eklig schwül hier in Köln ist.
Ist unangenehm.
Wir nehmen am
grade.
Montag auf und es ist irgendwie eklig. Eigentlich würden wir gerne das Fenster aufmachen, aber wir können es nicht, weil das würde man dann hören. Und den
Ventilator
hört man auch. Also müssen wir jetzt hier ein bisschen im eigenen Saft ziehen.
Aber mehr Details bitte.
Nein, keine Bilder. Aber kommen wir mal zu den Themen, weil es hat ja tatsächlich ein bisschen gebrannt.
Ja, und ich habe dich im Stich gelassen, 3 Wochen lang. Mein Urlaub nächstes Jahr ist aber nicht gefährdet deswegen, oder?
Nein. Wir werden das wahrscheinlich wie dieses Jahr machen. Einer von uns geht dann erst in Urlaub und dann sind wir eine Woche gemeinsam im Office und dann geht der andere 3 Wochen und dann hoffen wir wieder, dass nichts passiert. Mhm. Getroffen hat uns mehrere CVEs, die den Citrix NetScaler bzw. Citrix ADC betroffen haben. Eigentlich spannend dabei war dann eigentlich nur der CVE 2023-3519, weil der hatte nämlich tatsächlich einen Score von 9,8. Und was heißt 9,8?
In dem Fall?
In dem Fall?
Sofort patchen heißt das zum einen und zum anderen war es eine unauthenticated Remote Code Execution.
Genau.
Das ist besonders eklig.
Wenn etwas mit so einem so hohen Score versehen ist, dann muss das irgendwas sein, was sich ohne Authentifizierung ausnutzen lässt.
Ja, hohe Scores gibt es manchmal auch. Ohne, also mit Authenticated, aber.
Ja, aber eine 9,8 schaffst du doch mit einer Authenticated Remote Code Execution gar nicht. Also 9,8 hatte ich bisher immer nur, wenn es nicht authentifiziert ausnutzbar war.
Gut, also
9,8 Remote Code Execution. Genau. Man konnte also, ohne dass man irgendwelche Credentials brauchte, einen NetScaler hops nehmen und zum Ende root werden. Sofern dieser NetScaler als Gateway konfiguriert war, das heißt als VPN Virtual Server, als IK-Proxy für Clientless VPN oder als RDP-Proxy oder AAA-Server war auch betroffen.
Gerne.
Jetzt würde man ja sagen, okay, ne, ist halt eine Lücke. Citrix hat mit der Veröffentlichung dieser Lücke auch direkt die passenden Patches angeboten. Dazu muss man sagen, dass die Lücke bereits im März 2023 von zwei Hackern von Resilien gefunden wurde. Ne? Mhm. Also das war dann Jorn Geuters und Wouter Rikiboost, also in Niederländer. Mhm. Und die haben das Ganze am 15. März 2023 an Citrix gemeldet, unter einem Responsible Disclosure Programm. Und am 18. Juli wurden dann die CVEs signed und Citrix hat das Ganze dann veröffentlicht und hat dann auch gesagt, hey Leute, ne, hier massive Sicherheitslücke, aber hier, das sind die Versionen, mit denen ihr diese Lücke stopfen könnt.
Das war schon im Juli tatsächlich, ne?
Genau.
Wir hatten 18.
Juli.
Eine Sommerlochfolge vorproduziert, deswegen.
Stimmt, deswegen ist das da nicht.
Länger als 2 Wochen.
Genau, da ist das dann eben, da konnte man es halt nicht, die war halt schon vorproduziert.
Ja, was machen wir eigentlich in solchen Fällen? Also, ne, uns fällt ja dann direkt ein, welche unserer Kunden das so einsetzen. Mhm. Ja, und dann tickert man die an oder man ruft sie an und eigentlich will man dann doch hören, also wenn man sagt, so, ich brauche jetzt ein Wartungsfenster von dir. Was möchtest du dann hören bei 9,8?
Ja, kein Problem, mach sofort.
Ja, ne, gib mir eine halbe Stunde, schreib mal eine Mail in die Runde.
Dazu kommt ja, in der Regel verteilen wir oder in der Regel deployen wir ja unsere NetScaler als HA-Pärchen. Das heißt, du patchst erst den sekundären, machst einen Force Failover, machst den anderen und in der Regel ist das keine Downtime. Mhm. Also das ist jetzt tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, oh, da brauchen wir ein Wartungsfenster, das kannst du auch wahrscheinlich im laufenden Betrieb einfach mal machen. Da werden vielleicht mal die andere Sitzung mit mal fliegen gehen während des Failovers. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das nichts, was man nicht damit begründen könnte, hey, wir mussten jetzt hier notfallmäßig patchen.
Ja, kommt ein bisschen drauf an, was da alles mit drüber läuft. Ne? Also klar, so Outlook, das kann schon mal hixen, dann wenn dein Exchange
ja, darüber gelaufen ist. Ja, nur der Client Access, das kriegt das Outlook wahrscheinlich noch nicht mal mit. Also ich habe jetzt noch nicht davon gehört, dass
nur das Outlook vom Geschäftsführer wie üblich.
Ja, natürlich. aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass man bei einem Force Failover dann da irgendwie dass alles in Flammen aufgeht. Wir haben dann auch unsere Kunden informiert, haben die entsprechenden Netscaler gepatcht, bis auf einen. Weil gefixt wurde der Fehler in 13.0 und 13.1, nämlich mit den Releases 13.091.13 und 13.149.13. Mhm. Nicht gepatcht wurde 12.1 und älter. 12.1 ist nämlich dieses Jahr im Mai End of Life gegangen. Und lustigerweise konnte sich da Citrix auch diesen Seitenhieb nicht verkneifen, denn sie haben in dem KB-Artikel auch geschrieben, hey Leute, denkt daran, ne? Netscaler ADC und Netscaler Gateway Version 12.1 is now End of Life.
Wann ist der End of Life gegangen?
Im Mai.
Boah, das ist schon ein bisschen dreckig, oder?
Ja, man könnte schon sagen, das ist ein bisschen dreckig, weil die Lücke wurde ja im März an Citrix gemeldet.
Ja.
Sie haben den 12.1er tatsächlich nicht gefixt, mit Ausnahme der Netscaler 12.1 FIPS und NDCPP. Das ist aber dummerweise nichts, was man jetzt auf einem normalen MPX oder VPX deployen kann. Nee, wer 12.1 hatte, war einfach am Arsch. Genau, da musste ich dann auch erstmal tief durchatmen, weil ich hatte natürlich just einen Kandidaten mit einem 12.1. Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Kunde gesagt hat, interessiert mich nicht, sondern der Kunde hat tatsächlich 13.1er gekauft, beziehungsweise jetzt gekauft. Die Lizenzen sind jetzt, glaube ich, da. Und jetzt müssen
wir
das Ganze.
Er hatte zu dem Zeitpunkt sogar schon gekauft gehabt.
Er hat zu dem Zeitpunkt die Absicht geäußert, die jetzt bestellen zu wollen.
Ah, okay.
Dumm dabei, jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja kein Problem, ist ja ein 12.1, das war dann auch noch auf Hardware, gehst du auf 13.0? Ja, nein. Warum nicht auf 13.1? Und jetzt fängt das ganze Dilemma an, einen Wellen zu schlagen. In 13.1 sind die sogenannten Classic Policies nicht nur deprecated, sie werden in 13.1 entfernt. Der Support für Classic Policies wurde im Netscaler Build 12.0, Build 5620 deprecated und in 13.1 wird der Support für Classic Policies entfernt. Das heißt, du musst, wenn du Classic Policies zum Beispiel im Netscaler einsetzt für AAA Policies, Session Policies, sonst irgendwas, musst du halt auf Advanced Policy Syntax umstellen.
Was meinen denn jetzt Classic Policies?
Das ist ein älterer Syntax. Also du kannst ja beim Netscaler Policies mit einem Syntax beschreiben, zum Beispiel, guck mal nach, ob in diesem HTTP-Request-Header dies oder jenes drin steht, als Beispiel. Mhm. Und da gibt es halt einen Classic-Syntax und einen Advanced-Syntax und der Classic-Syntax ist halt der jetzt abgekündigt wurde. Also sie haben halt bisher immer beides gepflegt und mit 13.1 haben sie dann tatsächlich diesen Classic-Policy-Syntax entfernt. Es gibt einen relativ großen Teil der Dokumentation dazu, wo dann halt drinsteht, was du tun musst, um diese Policies umzuschreiben. Du musst sie tatsächlich umschreiben. Mhm. Es gibt auch ein Kommandozeilen-Tool, was man nehmen kann, um dann die NSConf da durchlaufen zu lassen und dann fällt am Ende eine NSConf raus mit Advanced Policies.
Aber die 12.1 oder 12.0 konnten dann diese Advanced Policies auch schon?
Die konnten die auch schon, okay. Genau, richtig. Mhm. 13.0 konnte halt die Classic Policies auch noch, da gab es aber einen lustigen Flaw, wenn du Session Policies hattest. Also du möchtest zum Beispiel eine Session mit Hilfe einer Policy identifizieren und sobald es Beschreibung für zum Beispiel, guck mal, ob in einem Request-Header ein Referrer existiert. Sobald Referrer verwendet wurde, hatte diese Policy einfach nicht mehr getroffen.
Was? Sobald Referrer verwendet wurde?
Das heißt, du musstest dann halt alle Classic Policies, die halt die Referrer Expression verwendet haben, entweder umschreiben oder rausschmeißen. Hast du das nicht gemacht, haben diese Policies einfach gar nicht mehr gezogen. Und das war dann halt in diesem Fall dann auch der Weg. Ich musste dann diesen 12.1 auf den 13.0 hochziehen, weil ne, der bietet halt noch Support für Classic Policies und muss ja noch ein paar Session Policies dann da vorher umbauen und dann hat das Update auf 13.0 auch mit viel Schwitzen geklappt und jetzt sind wir erstmal da wieder auf dem supporteten Stand und können jetzt in aller Ruhe dann auf neue virtuelle 13.1er umstellen. Da man natürlich dann auch nicht wusste, wie lange diese Lücke ausgenutzt wurde, gab es unter data.net, da hatte jemand einen sehr schönen Artikel verfasst, nämlich der Manuel Winkel, der ist vom 19. Juli. Also am 17. Juli kamen die Patches raus, am 19. Juli hatte er einen sehr, sehr ausgiebigen Blogartikel verfasst, wo er dann aufgezeigt hat, wie man prüfen kann, ob es Anhaltspunkte gibt, ob der eigene Netscaler angegriffen wurde. Weil wie gesagt, diese Lücke wurde im März gefunden. Du weißt natürlich nicht, wer das Ding vorher schon mal irgendwie möglicherweise ausgenutzt hat. Dazu gehörte zum Beispiel, man kann das Installationsdatum des letzten Netscaler-Updates verwenden, um dann zu gucken, ob sich zum Beispiel unter WarVPN, WarNetscaler-Lockern, WarPython Dateien geändert haben. Die müssten alle den Zeitstempel des letzten Updates haben. Wenn es da Dateien gibt, die abweichende Zeitstempel haben, dann wäre das zum Beispiel ein möglicher Indikator für eine Kompromittierung. Oder aber auch unter, wenn es dann halt Dateien unter slash Netscaler NSGUI gab, die einen komischen Zeitstempel haben, wäre das auch ein Indikator gewesen. Oder wenn es unter war Netscaler GUI PHP-Dateien gibt, das wäre ein Hinweis auf Webshells. Wir verlinken das Ganze mal. Er hat da sehr, 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 sehr viele Anhaltspunkte gegeben, die man prüfen kann. Wir haben natürlich dann auch die Netscaler, die wir befummelt haben, haben wir damit hingehend geprüft. Konnten tatsächlich keinen Netscaler dabei finden, der Anzeichen hatte, dass er möglicherweise irgendwie hops genommen wurde. Weil, muss man dazu sagen, ne? Also das ist eine Lücke, wo du halt unauthentifiziert den Root-Access für das Ding holen konntest. Und damit ist das Ding natürlich, fällig. Man muss auch ganz klar dazu sagen, wenn man ein betroffenes System gehabt hätte, dann hätte man sagen können, okay, du musst das Ding sofort vom Netz nehmen. Wenn der Netscaler in der Config irgendwo Konten gespeichert hat, um zum Beispiel eine LDAP-Authentifizierung vorzunehmen.
Genau, daran habe ich gerade auch direkt gedacht, ne? Weil sonst könnte man ja noch sagen, ja, dann hat der halt meinen Lopenser gecovert.
Tatsächlich nicht, ne?
Genau.
Weil wenn du zum Beispiel, wenn das Ding als AAA-Server konfiguriert ist, dann hast du in der Regel auch irgendein Servicekonto hinterlegt, was lesend oder vielleicht sogar schreibt oder was weiß ich, auf deinen LDAP zugreifen darf. Ne? Wenn du Native OTP hast, dann hast du auch dort einen User hinterlegt, der schreibend auf Benutzerobjekte zugreifen darf, weil der Attribute anpassen muss für das OTP-Secret
dort zu hinterlegen. Ja, und wenn es halt nicht anständig delegiert ist in der AD, mit den passenden Berechtigungen delegiert ist, dann schwierig.
Ja. Sämtliche SSL-Zertifikate kannst du als kompromittiert annehmen. Das ist auch ziemlich ekelig. Vorteil gibt es natürlich noch, wenn das virtuelle, also VPXer sind, da hätte man halt, wenn man weiß, okay, da hat sich jetzt an der Config nicht viel geändert, die hätte man dann noch aus dem Backup zurückholen können. Aber wenn du halt ein kompromittiertes System hast, ich glaube, das größte Problem dürfen tatsächlich die kompromittierten oder die als kompromittiert geltenden SSL-Zertifikate sein. Weil da hast du natürlich häufig Wildcard-Zertifikate etc. Und das ist dann schon scheiße, wenn du dann anfangen musst, Wildcard-Zertifikate zu revoken und nicht schön. Wir verlinken den Artikel mal, ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber vielleicht guckt eure Netscaler einfach mal durch. Nicht, dass da noch irgendwas im Busch ist. Genau, tief durchatmen.
Unser aller Lieblingsprodukt Exchange ist auch mal wieder gepatcht worden.
Ja, auch ganz toll. Patch Day letzte Woche Dienstag, also ich glaube, das war dann der 7. Der 8. 8. August, es gab dann das Security Update 2 für Exchange 2019, CU13 und ich weiß gar nicht, wie viel das Security-Update ist für 2016 CU23 war. Auf jeden Fall wurde eine ganze Reihe lustiger CVEs zugekleistert. Score 7,0 bis 8,5. Evaluation of Privilege, Remote Code Execution, Spoofing. Also definitiv etwas,
sollte man machen,
was du installieren möchtest.
Sollte man machen.
Wenn du es installiert hast, dann gab es eigentlich nur zwei Zustände. Hast du ein
geht
englisches
oder geht nicht?
Gut, das ist ja weitestgehend binär, aber hast du ein englisches OS, dann wurde das Update installiert. Hast du ein deutsches OS oder ein nicht englischsprachiges OS, dann ist das Ganze in die Hose gegangen.
Genau, und dann wachst du morgens auf und deine Exchange-Dienste sind deaktiviert.
Ja, oder du merkst es halt nach dem Neustart, weil du siehst auf einmal, dass das Ding irgendwie zurückrollt und dann so einen halbgaren Zustand übrig lässt. Ja, hat relativ schnell geknallt. Also ich glaube, bereits am Dienstag hatte ich dann auf Mastodon und auf LinkedIn so die ersten Posts gesehen, so, oh, Leute, ne, wer jetzt hier keinen nicht-englischen Server hat, der sollte das Update nicht installieren. Und wir hatten tatsächlich auch einen Fall dabei.
Ja, dann Mittwochmorgen, genau.
Wo dann morgens auffiel, alle Dienste down, weil nachts automatisiert Patches installiert wurden. War da jetzt nicht so schlimm, weil es halt auch nur ein Hybrid-Exchange genau. war, der tatsächlich auch so ein bisschen
SMTP-Relay macht.
Genau, noch. Hat der nichts gemacht.
Für die Drucker.
Aber trotzdem war der,
genau.
waren die Dienste aus. Und Microsoft hat das Update dann auch relativ schnell aus der Distribution für nicht-deutsche Betriebssysteme entfernt.
Ja, Dienste aus ist ja so ein Klassiker. Hat man ja schon häufiger mal gesehen. Aber allgemein ja nur, wenn du ohne Elevation versuchst, Updates
ja,
zu installieren.
Das ist ja sowieso, ne? Also die ganzen Security-Updates, da gibt es ja dann auch, ich glaube, immer noch, wenn du es manuell installierst, den Hinweis, du musst es aus einer Elevated CMD starten oder aus einer Elevated PowerShell starten. Machst du das nicht, hast du danach irgendwie Murks. Plus, dass es halt Stunden, ich will nicht sagen Stunden, aber es dauert doch eine erhebliche Zeit, weil er halt irgendwie bei Computing Space Requirements rumgammelt.
Ja, jedes Mal, ne?
Jedes Mal.
Bei jedem Patch.
Ich weiß nicht warum. Also, ne? Plenty of Space, aber er wartet einfach.
Ja, aber in diesem Fall, im Idealfall sieht man das ja inzwischen bei Windows Update. Da sollte das eigentlich nicht passieren.
Nee, genau, da passiert das eigentlich nicht. Außer halt, du hast diesen Known Issue. Und jetzt ist mal ganz interessant, Microsoft hat relativ schnell zugegeben, ja, da haben wir ein Localization Issue. Und wir hatten es gerade vor der Aufnahme mal, es gibt dann auch einen Artikel von Microsoft, mit dem es möglich ist, dieses Security Update trotzdem zu installieren. Und wenn man sich das Ganze anguckt und sich ein bisschen in dieser Microsoft Welt, Serverwelt auskennt, dann wird man relativ schnell stutzig, weil Schritt 2 von 6 ist der, dass du einen User im AD anlegst namens Network Service.
Ein User namens Network Service. Ihr werdet in der AD einen User namens Netzwerkdienst haben oder ein Built-in Principal namens Netzwerkdienst,
genau.
weil eure AD ist
im
deutschen AD, genau. Gilt natürlich jetzt für andere Sprachen.
Ja, wobei du brauchst,
nur das Beispiel,
genau,
was ich
genau,
kenne.
Weil bei einem englischen Betriebssystem musst du diesen Workaround ja nicht machen, sondern nur bei einem nicht-englischen.
Genau. Wir müssen jetzt also einen User namens Network Service anlegen. Ihr dürft jetzt dreimal raten.
Wieso, weshalb, warum? Interessant warum? Dabei ist, dass man diesen User erstellt. Du musst ihm kein Kennwort geben, gar nichts. Also Description ist a dummy user to work around the Exchange August Security Update Issue. Ihr braucht kein Kennwort, gar nichts. Dann startet man die Exchange Security Update Installation erneut und dann wird sie durchlaufen. Und jetzt passiert was Lustiges. Nach der Installation muss man nämlich hingehen und die in der Registry die Berechtigungen auf einen Registry Key ändern. Und wenn man sich dann, das sind so vier Zeilen PowerShell, und man guckt sich das an und stolpert über den Security Identifier S-1-5-20. So, jetzt was ist das für ein
Well-Known-Sit? Jetzt dürft ihr nochmal raten. Nein, die minus 20, klar, haben wir auch nicht im Kopf sowas. Das brauchen wir jetzt nicht behaupten. Das ist der Netzwerkdienst.
Das heißt, du legst einen Benutzer an namens Network Service, installierst das Update,
Wahrscheinlich hat dieser Registry-Key danach als SID die unseres im AD angelegten Dummy-Users und man setzt es auf Netzwerkdienst, also auf diese well-known SID wieder zurück. Und dann darf man den Exchange neu starten, dann ist auch alles schick.
Mich würde aber jetzt interessieren, in dem Artikel wird ja zum Beispiel nicht die Berechtigung für diesen Account zurückgebaut. Es wird ganz am Ende der Account gelöscht, laut Anleitung von Microsoft. Insofern ist es wieder egal, aber so
ja,
der
gut, die Frage also ist, Sie gehen ja hin und definieren ein neues Object, System Security Access Control, Registry Access Rule. Die Frage ist natürlich, ob das überschreibt, also dass dann anschließend nur diese well-known SID
und nicht
dort
System,
berechtigt ist.
Das wäre doch.
Ja gut, das andere wird wahrscheinlich durchvererbt. Man müsste es sich jetzt mal bei einem Exchange-Server angucken. Haben wir natürlich noch nicht getan, weil wir einfach das aussetzen
freiwillige
werden.
Freiwillige Exchange-Server vor, bitte.
Ja, ja also tatsächlich. Ne, ich habe keinen einzigen Kunden dabei gehabt, der sagte, wir machen das mit dem Workaround. Mhm. Sondern alle sagten,
ich warte.
Ist kacke, aber wir warten jetzt erstmal, bis dieser, bis dieser Patch gefixt ist.
Was sagt dein Gefühl?
Wird wahrscheinlich jetzt noch eine Woche dauern und dann wird er wieder rauskommen. Es hat aber ganz interessant bei einigen Kunden die Diskussion aufgeworfen, ob man nicht heute sowieso dahin gehen sollte und immer ein englischsprachiges OS verwenden sollte. Ich meine, ich kenne diese Diskussion ja noch aus seligen NT und Windows 2000, 2003 Zeiten. Ich glaube auch 2003 war der letzte, wo es Hotfixes gab, die lokalisiert waren. Danach war ja, glaube ich, alles Multilanguage. Aber früher war es ja wirklich so, da gab es die Empfehlung, liebe Leute, installiert eure Betriebssysteme auf Englisch, weil wenn es von Microsoft Hotfixes gibt, dann wird es die erstmal in Englisch geben.
Ja, das zum einen ist ja nicht mehr so. Das kann
das
man ja nicht
jetzt
sagen.
Das ist
nicht
mehr so, genau.
Und ich sag mal, das, was wir hier gesehen haben, das ist ja mal blöd gesagt, irgendwer hat beim Erstellen des Hotfixes leider den Namen verwendet, statt der SID. Ja. Und
genau, du hast das ja so vorhin schon vor der Aufnahme sehr instinktiv gesagt, so haben die nicht die SID verwendet? Nein,
ja,
offenbar ja nicht.
Ja, ne? Offenbar ja nicht. Offenbar haben sie ein Objekt gesucht, das Network Service heißt.
Wobei,
aber
ja.
Das sehe ich nicht mehr so oft. Es gibt noch so ein paar Dinge, was zum Beispiel Gruppenrichtlinien, GPPs für lokale Gruppen angeht. Nicht die, doch, lokale Gruppen. Und darin verschachtelte User. Da begegnet dir es auch schon nochmal, dass du dedizierte bauen musst für englischsprachige Betriebssysteme. Also es musste unterschiedlich GPOs mit Preferences bauen für englische und deutsche. Aber ansonsten begegnet mir das nicht oft, dass eben nicht SIDs verwendet werden, ne?
Mir fällt jetzt, also, ne, alte weiße Männer erzählen wieder vom Krieg. Mir fällt jetzt spontan ein Drecksprodukt ein, was genauso dumm war, offenbar. Und zwar war es früher, wer noch die Enterprise Virtual Arrays von DEC-Compaq-HP kennt, der wird sich noch an Command View EVA erinnern. Nämlich die Administrationssoftware, die notwendig war, um eine EVA zu administrieren. Du brauchst halt einen Server mit Fiber-Channel HBAs, hast du die Software draufgepackt, weil das Ding halt in-band über Fiber-Channel gemanagt wurde, via SCSI-Commands. Es musste immer ein englisches OS sein.
Mhm. Weil er die Gruppe Administrators gesucht hat.
Exakt. Hast du eine Gruppe Administrators angelegt, konntest du es auch auf einem deutschen OS installieren. Fand ich auch sehr, sehr doof. Ich glaube, sie haben es dann irgendwann auch mal geflickt oder so, aber das war immer das Requirement und da habe ich auch bei Kunden durchaus mal die Diskussion gehabt, ne, ja, wieso brauche ich denn einen englischen Server? Ja, ist doch kackegal, du hast gerade irgendwie ein Storage-System für 1 Million gekauft, jetzt stell dir doch einen scheiß englischen Server dahin. Also, das kann doch jetzt echt nicht das Problem sein, oder?
Wie ist das denn meistens ausgegangen? Also, wenn wir von einzelnen Systemen reden, okay.
Ja, die meisten haben es halt gemacht, ne?
Ja, und
also, dazu kam ja, wenn du einen Startup-Service hattest von HP, am Anfang war es ja so, dass die EVAs dann immer mit Startup-Service kamen. Da kam ja dann echt jemand von HP mit seinem Rollköfferchen vorbeigeschlendert, hat dann das Command-View installiert, ne, CD anlegen, Setup klicken, weiter.
Hat er dann gezeigt, wie man eine Lune anlegt. Dann hat er gesagt, guck mal hier, habe ich eine Lune angelegt, guck mal, geht, alles wunderbar. Dann ist er wieder abgedackelt. Das hat dann, weiß nicht, 3.000 Euro gekostet, dieser Startup-Service.
Super.
Bei mir sind die immer nur gekommen, haben gesagt, oh, ist ja schon alles installiert und sind dann wieder gegangen. Das war immer einfach. Gruß geht raus an die ganzen HPESEs oder HPSEs, die das früher gemacht haben. Ich habe euch echt alle immer gemocht.
Ja, die dich auch.
Du, das war immer leicht verdientes Geld für die, ne?
Ja, klar.
Das
kam raus, haben vielleicht noch einen Kaffee getrunken und sind wieder gefahren.
Sind wieder gefahren, genau. Mhm. Konnten aber den ganzen Tag dann irgendwie abrechnen oder so. Ja, auf jeden Fall Spaß mit Exchange. Also,
du willst es immer noch loswerden.
Ja, ganz schlimm. Ich hab noch einen Aufreger der Woche. Ich habe noch einen Aufreger der Woche und der hat auch wieder mit Exchange zu tun.
Mhm.
Es lässt mich nicht los, dieses Drecksprodukt.
Ich ahne schon, was es ist.
Ah, ja. Aber wir hatten uns ja in unserer vorproduzierten Folge 39 ein bisschen über Rechenzentren unterhalten und die Klassen von Rechenzentren unterhalten. Und da bin ich jetzt letztens über einen, über eine ganze, bei LinkedIn haben wir vorbeigerannt, glaube ich, über einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der Rechenzentren direkt betrifft.
Mhm.
Und das fand ich dann doch so spannend, dass ich mir dachte, wir sind zwar jetzt hier kein Umweltpodcast und auch kein Politikpodcast, aber ich möchte doch gerne mal den Entwurf zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes, kurz ENEFG, vorstellen.
EFG. EFG, okay, ja.
Das Ganze ist es ist jetzt momentan noch ein Gesetzesentwurf, dient aber der Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie, die Teil des Fit für 55-Paketes ist. So, und das ist jetzt nicht ein Angebot vom lokalen Fitnessstudio an die.
Klingt nach was von der Krankenkasse.
Könnte auch von der Krankenkasse sein, ja. Ne? Nein, ich habe das wirklich so gelesen. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen, aber nein, ich habe das wirklich so gelesen in dem Entwurf. Und zwar geht es darum, dass die EU sich ja das ambitionierte Ziel gesetzt hat, den CO2-Ausstoß auf 55% des Niveaus von 1990 zu senken, und zwar bis 2030.
In dem, wo wir sind?
Genau, also das 55% von dem Niveau von 1990, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind, auf jeden Fall gilt das Ganze als sehr ambitioniert. Und damit wir das überhaupt schaffen, gibt es dann ein Maßnahmenpaket und wir müssen da ganz ordentlich an der Effizienzschraube drehen. Na, das sieht zum Beispiel Energiesparverpflichtungen für öffentliche Stellen vor oder auch die Erfassung von Energieverbräuchen. Wie gesagt, es handelt sich um einen Gesetzesentwurf, weil es gibt diese EU-Richtlinie und die müssen die Länder jetzt in lokales Recht umsetzen. Und die Umsetzung dieser EU-Richtlinie in lokale Gesetzgebung, das ist dieser Entwurf des Gesetzes.
Okay.
Wichtigstes zuerst, weil wir beide sind ja Steuerzahler. Ja, dieser Gesetzesentwurf enthält weder B- noch Entlastungen für uns.
Okay, gut.
Steht da wortwörtlich so drin. Wir werden am Ende mal gucken, worauf das Ganze hinausläuft. Dagegen muss die Wirtschaft tatsächlich Energie- und Umweltmanagementsysteme einführen, die laut diesem Entwurf ungefähr 260 Millionen einmalig und ungefähr 240 Millionen jährlich kosten werden.
Aber?
Genau, aber 581 Millionen sollen allein durch Energiekosten unmittelbar eingespart werden. Also, ne, theoretisch kommt am Ende mehr Geld raus, als man dafür ausgibt. Das ist ja erstmal ganz toll.
Das klingt erstmal gut, aber
ne? Genau.
Mal gucken.
Interessant dabei, dass unter Punkt E2, Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, werden diesmal explizit Rechenzentren genannt. Und das war der Punkt, wo ich dann da drauf aufmerksam geworden bin. Denn der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, sagt, nachhaltige digitale Zukunft braucht klimaverträgliche Rechenzentren. Jetzt könnte man ja mal überlegen, okay, welchen Einfluss haben Rechenzentren denn da überhaupt? Und jetzt kommt eine Zahl.
2020 haben Rechenzentren in Deutschland ungefähr 3% des gesamten Stromverbrauchs ausgemacht. Das sind 16 Milliarden Kilowattstunden, Tendenz steigend 6% pro Jahr. Und die Abwärme, von diesen Rechenzentren, ich meine, wir beide touren da ja häufiger rum und da ist ja schon ordentlich warm, die wird weitestgehend verpufft, weitgehend ungenutzt.
Okay.
So, und im Abschnitt 4 dieses Gesetzes sind die Paragraphen 11 bis 15, die beschäftigen sich ganz explizit mit Rechenzentren. Und das ist ganz interessant, da können wir nämlich mal einen Blick drauf werfen. Da werden zum Beispiel anfangs, Paragraph 3 sind also Begriffsbestimmungen, ne? Also Betreiber eines Rechenzentrums ist dann entweder der Eigentümer eines Rechenzentrums oder der Flächen zur Co-Location oder vergleichbar anbietet. Betreiber von Informationstechnik, das ist halt jemand, der innerhalb eines Rechenzentrums mit einer nicht redundanten Nennanschlussleistung ab 50 Kilowatt entweder als Eigentümer oder mit vergleichbaren Nutzungsrechten unterhält. Dann geht das noch weiter, da wird dann halt also so ein paar Begrifflichkeiten, ne, Endkunden, was ist Co-Location, betriebstechnische Anlage und so weiter. Und dann geht es auch tatsächlich ab Paragraph.
Ich muss gerade schmunzeln, aber feststellen, wir sind am deutschen Gesetzesentwurf, da steht Co-Location, nicht Co-Location, ja?
Ja, korrekt.
Gut, ich sag's nur.
Und zwar Paragraph 11 sagt, Rechenzentren, die vor dem 1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen oder aufgenommen haben, sind so zu errichten und zu betreiben, dass sie ab dem 1. Juli 2027 eine Energieverbrauchseffektivität von kleiner oder gleich 1,5 und ab dem 1. Juli 2030 eine Energieverbrauchseffektivität von kleiner oder gleich 1,3 erreichen. Da muss man diesen, wir verlinken mal einen Artikel, der diesen Energieverbrauchs, diese Energieverbrauchsaktivität mal genauer definiert. Aber es heißt zum Beispiel auch, dass der Anteil wiederverwendbarer Energien ab November 2020 von mindestens 10%, ab dem 1. Juli 2027 müssen die geplanten Anlagen mindestens 15% und ab 2028 zum Beispiel mindestens 20% für wiederverwendbare Energien aufweisen. Dann geht es da auch noch weiter. Das fand ich auch ganz interessant. Zum Beispiel Rechenzentren, die vor dem 1. Januar 2024 den Betrieb aufnehmen oder aufgenommen haben, sind so zu errichten und zu betreiben, dass die für die Luftkühlung von Informationstechnik eine Eintrittstemperatur von 24 Grad nicht unterschritten wird. Das oder ab
spannend.
2028 eine Eintrittstemperatur von 27 Grad.
Das
heißt, dein Rechenzentrum schön auf 20 Grad klimatisieren ist nicht mehr.
Ist nicht mehr.
Ja, das heißt.
Oh nein, wo gehen wir denn dann im Sommer hin?
Nicht mehr ins Rechenzentrum. Also das, ne, da reden die wirklich von 27 Grad Lufteintrittstemperatur. Das heißt, die, ne, wenn du jetzt ein Rech-Data-Center hast, die Luft, die zum Kühlen aus dem Boden hochkommt, hat 27 Grad ab 1. Januar 2028. Gilt jetzt natürlich alles auch für neu gebaute Rechenzentren, aber zum Beispiel Paragraph 12 sagt dann auch Energie- und Umweltmanagementsysteme für Rechenzentren. Das heißt, da ist dann sehr genau drin definiert, wer zum Beispiel Energie- und Umweltmanagementsysteme einführen muss. Ne? Da ist dann zum Beispiel die Rede von Betreibern, die Informationstechnik mit einer Nennanschlussleistung von 500 Kilowatt betreiben, ne? Ab 1. Januar 2025. Es gibt ein Energieeffizienzregister für Rechenzentren. Kunden müssen zum Beispiel, also wer Kunde in einem Datacenter ist, dem muss zum Beispiel der Betreiber ab 1. Januar 2024 Informationen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel direkt zugeordnete Energieverbräuche pro Jahr, Verbrauchsanteile zum Beispiel. Also wie viel Energie wird verbraucht zum Beispiel für Switches, die dir bereitgestellt werden, etc. Die Abwärme muss zum Beispiel auch genutzt werden. Also das ist ja tatsächlich so, dass so ein Datacenter doch einiges an Abwärme auch produziert und diese thermische Leistung soll auch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wer Rechenzentren dann neu baut, muss sich irgendjemanden suchen, der diese Abwärme abnimmt. Ja, lokale Stadtwerke, die das dann in ihr Nahwärmenetz einspeisen, was auch immer. Ich meine sogar die, ich meine die 1&1, die sitzt ja hier in Montabaur, ich glaube, die hatten das auch schon, ich glaube, Strato macht sowas auch, dass die dann mit der Abwärme des Datacenters die eigenen Büroräume heizen. Ich weiß gar nicht, ob das die DC One in Leverkusen nicht auch macht. Weil das ist ja auch ein flammneues RZ. Das ist
eine naheliegende Idee, ne? Mhm.
Genau. Also wir verlinken diesen Gesetzentwurf auch mal, da kann man mal durchstöbern, ist natürlich nur ein Entwurf, da muss man mal gucken, was davon am Ende des Tages wirklich umgesetzt wird. Aber das ist erstmal ganz spannend. Also die Rede ist natürlich auch immer nur von Rechenzentren und Rechenzentrumsbetreibern. Die Frage ist natürlich, inwieweit betrifft das dann auch wirklich Unternehmen, die ja jetzt kein dediziertes Gebäude betreiben. Also wenn ich jetzt mir mal vorstelle, nehmen wir hier mal
einen Serverraum, genau.
Genau, ne? Also ab welcher Anschlussleistung, ich meine, da war irgendwo im Text einmal von 50 Kilowatt mal die Rede. Das hast du ja schon recht schnell zusammen. Muss man mal gucken. Also wird auf jeden Fall wahrscheinlich sehr viele größere Unternehmen natürlich betreffen. Könnte natürlich auch nochmal interessant sein. Ja doch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das könnte natürlich auch tatsächlich interessant sein und dazu führen, dass Unternehmen ihr Zeug in Rechenzentren auslagern, ne, weil sie dann selber nicht mehr dazu verpflichtet sind, diese Systeme einzuführen.
Genau, damit sie selber nicht nochmal richtig Geld in die Hand nehmen müssen, um ihren Serverraum aufzurüsten, um das zu erfüllen. Ne?
Mhm. Ja, weil du musst das Ganze ja auch irgendwie messen können. Ne?
Da fängt es ja schon an. Wie misst du? Klar, wie messen wir im Rechenzentrum?
Ja gut, du guckst ja einfach an, was wir dann... Genau, ne? Die PDUs zeigen.
Aber die werden dann relativ schnell relativ teuer, wenn du halt Details wissen willst, ne? Wie viel jeder Anschluss verbraucht und sowas, ne? So Dinger.
Ja gut, die Frage Länge ist, ob du das so weit runterbrechen musst, ne? Oder ob es dann nicht das, irgendwie das REC tut. Weil in der Regel kannst du da die PDUs einem Kunden zuordnen, weil, ne, das ist halt ein REC, der hat einen Teil eines RECs.
In dem Fall ja, klar. Mhm. Sicher. Auch wenn man das selber anfängt im eigenen also Serverraum.
Ich glaube auch tatsächlich, dass halt so Läden wie eine Amazon oder eine Microsoft und eine Google, die haben das für ihre Datacenter wahrscheinlich schon alles. Mhm. Also wir kennen ja auch den einen oder anderen Laden, der auch tatsächlich jetzt auch im Rahmen der ganzen Energiepreisexplosion nicht selber schon auf die Idee gekommen ist, zu sagen, oh, ich stelle mal hier meine Klimaanlage im Rechenzentrum hoch. Ne? Also ich mache jetzt hier nicht mehr 20, sondern 27 Grad.
Ja.
Und da muss man auch dazu sagen, das interessiert die Hardware überhaupt gar nicht.
Überhaupt nicht.
Ja, also die fällt jetzt nicht häufiger aus oder sonst irgendwas. Das macht die in der Regel relativ problemlos mit. Außer wir.
Ja, also das ist schon unangenehm.
Grad, ein Rack and Stack ist schon
so. Tag. Das ist dann schon unangenehm. Ja, aber dafür ist es dann inzwischen wieder leerer in den Serverräumen, weil im Sommer. Weil die IT-Admins da nicht mehr hinflüchten. Zum Abkühlen.
Aber ja, weiß ich nicht. Ich fand das immer recht. Also ich mag das eigentlich gar nicht, ne? Wenn ich dann gerade im Sommer irgendwo im Rechenzentrum rumturne und dann komme ich dann raus und dann trifft mich dann immer so der Hammer.
Ich hätte jetzt was gesagt, naja, ich muss ja nur bis zum Auto, um meine Klima wieder anzumachen, aber hast du schon recht. Wobei ich da. Bin da relativ unempfindlich.
Nee, ich finde das wirklich, ich mag das nicht. Aber gut, vielleicht ist das auch jetzt wieder einfach nur das Jammern, weil wir alt werden und das ganze Racket-Stigma anderen Leuten überlassen sollten.
Da steht fit für 55, nicht 45.
Ja gut, auf die 45 gehen wir beide schon gewaltig zu. Ja.
Rat das doch nicht.
Ich schneide das raus.
Ich bitte darum.
Oh Mann. Ja. Wir hatten das Thema Exchange ja vorhin schon, ne?
Ja, und du hast einen Aufreger.
Es ist mal wieder Exchange. Es macht mich fertig, dieses Produkt. Es macht mich einfach fertig. Kunde hat 9213er gehabt. Ja. Zweimal Client Access, einmal Database, ist halt alles ein bisschen gammelig. Hat nur irgendwie so, weiß ich nicht, 2 Dutzend Mailboxen on-prem, der Rest ist schon bei Exchange Online. Ging jetzt eigentlich nur darum, einen 9219er aufzusetzen und zu sagen, komm hier, ne? Mailboxen rüberschubsen.
Ich muss aber gerade noch eine Sache sagen.
Ja.
2 Client Access, 1 Datenbank-Server.
Ich könnte
ja, wir wissen das. Wir, könnte, wissen das. Wir ja, können die Geschichte jetzt nicht erzählen.
Ich habe diese Umgebung vor langer, langer Zeit aufgebaut.
Natürlich.
Zweimal Client Access, zweimal Daten. Also, ne,
das wollte ich betonen. Mit DAC. Das ja? wollte ich hier nochmal erwähnt haben. Nicht, dass das die Leute da draußen so, fragen, so, ach, zweimal Client Access, einmal.
Das war schon so, wie man es damals gebaut hat. Ne, mit ja, Load Balancing ja. über Netscaler. Bei 2013 ja. konntest du ja Client Access und Mailbox-Rolle noch trennen. Das ja. ging ja dann bei 2016 schon nicht mehr.
Ja, ja. Nein, das ist schon klar, nur halt, dass
genau. du, ne? Ich meine, wir könnten jetzt zwei auch erzählen.
Dann keine DAC dahinter hast. Wäre jetzt eher ungewöhnlich gewesen, aber wie genau. immer, es gab Gründe.
Navision.
Ja.
Ne? Gab Gründe dafür, die ich nicht nachvollziehen konnte. Navision halt.
In Ordnung.
Also 1.2.19 installieren, Client Access eben drehen, Mailboxen rüberschubsen, altes Zeug abreißen, fertig.
Eigentlich easy peasy, oder?
Eigentlich easy peasy. Easy peasy war es auch bis zu dem Zeitpunkt, dass wir den neuen installiert hatten. Wir hatten ihm die URLs konfiguriert, wir hatten ihm das Zertifikat verpasst und das war dann dienstags und wir hatten uns gedacht, okay, und Freitag drehen wir dann halt den Client Access und dann drehen wir auch den Mailflow, Exchange Hybrid, zentralisierter Mail-Transport. Ja, okay, muss halt einmal ausführen. Ja, die haben den Edge-Transport. War aber jetzt erstmal nicht so dramatisch. Hätten wir dann am Freitag in aller Ruhe gemacht. Nächsten Tag ruft mich der Kunde an. Ja, sie hatten jetzt schon Probleme, weil irgendwie 4.500 Mails in der Queue stecken. Weil der neue Exchange meinte, ich spiele jetzt mal hier die Kommunikationsschnittstelle zum Edge-Transport. Nur der Edge-Transport kannte den noch gar nicht, weil der neue Mailbox-Server halt noch keine Edge-Subscription hatte. Gut. Du guckst jetzt gerade ein bisschen fragend.
Ist das ein Connector dann in dem Moment? Also hast du einen Connector, der an den...
Nee, Edge-Transport ist ja so hässlich. Du erstellst ja dann auf dem Edge-Transport-Server, das ist ja so eine Art abgespeckter Exchange, generierst du eine neue Edge-Subscription, kopierst dieses XML-File auf deinen Mailbox-Server und lädst die da rein. Und daraufhin hat dieser Mailbox-Server dann eine Beziehung zu dem Edge-Transport. Der Edge-Transport bekommt über diesen Weg dann auch zum Beispiel Konnektoren mitgeteilt, Accept-Domains mitgeteilt und so weiter und so fort. Da gibt es dann also einen Sync. Das ist auch normal. Jeder neue Mailbox-Server muss dann halt einmal bekannt gemacht werden. Aber wir hatten ja noch einen funktionierenden Mailbox-Server. Und ja,
die Mailbox noch alle drauf lagen.
Genau. Noch. Und deswegen ist uns halt auch gar nicht so richtig klar, warum der neue Mailbox-Server jetzt auf einmal meinte, ja, das mache ich jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Gut, Edge-Transport stellte sich dann auch als defekt heraus. Er hatte nämlich keinen funktionierenden Edge-Sync mehr mit dem eigentlich bekannten Mailbox-Server. Wir hatten aber 4.500 Mails in der Queue. So, hin und her. Wir haben es dann, mussten dann diese Edge-Subscription halt neu machen, gucken, dass die Mails halt dann wieder rausgehen. Also, weil dieser Edge-Transport wurde halt auch dann verwendet für den Mail-Transport in Richtung O365. Das haben wir das neu gemacht, haben dann auch schön den Hybrid-Connection-Wizard wieder ausgeführt, hin und her, bla bla bla, alles schick. Wir konnten dann auch sehen, dass Mails dann zum Beispiel rausgegangen sind in Richtung Exchange Online. Gut, ist natürlich jetzt auch schwierig gewesen, dann bei 4.500 E-Mails. Wir haben dann durchgeatmet und gesagt, okay, dann ne, Freitag machen wir den Rest. So, dann rief der Kunde wieder und sagte, ja, ich habe hier schon wieder Mails, die nicht rausgehen. Und wenn man sich dann die Queue angeguckt hat und man hat sich mal genau angeguckt, warum die Mails nicht vom Edge-Transport angenommen werden, wegen einem Protocol-Error.
Ein Protocol-Error?
Genau, und dann denke ich, guck da so drauf, ich denke so, warum ist ein Protocol-Error? Und dann ein bisschen hin und her geguckt, gemacht, getan, nee, Dienste laufen, ist erreichbar, bababab. Und irgendwann fiel es mir dann wie Schuppen von den Haaren. Ich so, die Platte ist voll.
Klar, Protocol-Error. Platte voll.
Ja, war aber so. Auf dem Edge-Transport war die Platte voll.
Okay.
Und erste Vermutung war dann halt ja irgendwelche Exchange-Logs. Nee, es war nämlich irgendwelche Exchange-Logs. Das war das Mail.q-File mit 26 Gig.
Ja, 4.000 Mails halt ungefähr, ne?
Genau. Und ich hatte dann mal auf dem alten 2013er Mailbox-Server guckt, da hatte das Mail.qfile 92 Gig. Das heißt, irgendwann steckten mal 92 Korrekt. Gig an Mails in der Mail-Queue.
Da erinnere ich mich dran.
Genau, der Kunde fragte dann auch so, ja, muss das so sein? Ich so, ja, das ist halt so, das ist halt wie so ein Container-File, das wird halt nur größer, wird aber nicht kleiner. Mhm. So, und ne, Plattenplatz-Monitoring beim Exchange ist ja eh kritisch, ne, mhm. weil wenn der, ich glaube, auf dem System-Volume mehr, weniger als 10 Gig frei hat, dann stellt der auch nicht mehr zu.
Dieses Mail-Queue-File, das ist doch immer, wenn du den Transportdienst durchtrittst, weil irgendwie die Warteschleife hängt und danach sendet er die raus, oder? Ich glaube, ja. wenn du den Transportdienst beendest, während er noch Dinge in der Queue hat,
ja, dann das ist ja,
dampft er die so weg auf der...
Ja, plus das Safety-Net. Also wenn du eine ne DAC hast, dann hast du ja Mails, die in Transit sind, werden ja immer zu einem anderen Exchange-Server gespiegelt. Mhm. Das ist dieses Safety-Net. Und erst wenn die erfolgreich versendet wurde, dann wird die dann auf dem anderen Exchanger dann weggeschmissen. Ihr seht das im Message-Tracking-Log als HA-Receive, HA-Discard, HA-Send und so weiter. Dieses Q-File wird man halt leicht los, man muss halt den Transportdienst stoppen, kann das File dann halt in den ganzen Ordner wegschmeißen, dann startet man das ganze Ding wieder und dann legt er das Ding einfach leer wieder an. Aber, was das wieder schön gezeigt hat, ist, ne, Plattenplatz-Monitoring von Exchange ist echt wichtig.
Mhm. Und wenn die einmal rumbocken, ne, dann richtig.
Ja, ja, also ich finde das ganze Edge-Transport-Konzept auch immer noch scheiße.
Ich wollte
halt
nicht
an
so reingrätschen, aber
immer
warum?
Krampfig.
Warum eigentlich? Also warum? Was ist der Gedanke?
Also allein dieses Konzept, dass man eine Edge-Subscription erstellt und dann Files durch die Gegend tragen muss, das ist einfach scheiße.
Ja, und dann liest du halt immer mal, ja, wofür braucht man den denn? Ja, hast du ein ganz sicheres Mail-Relaying? So, ja.
Genau, hast
ein ganz sicheres Mail-Relaying. Da fallen mir aber auch einfachere Dinge ein.
Ja, definitiv. Nein, das ist doch total murksig. Also wenn ich denn wenigstens davon ausgehen könnte, wenn ich weitere Mailbox-Server hinzufüge, dass sie sagen, ach guck mal, der andere Mailbox-Server da hinten, der hat ja eine Edge-Subscription, dann hänge ich mich da mal dran. Aber
nein,
jeden,
so intelligent ist das
nein,
nicht.
Nein, genau, du musst quasi die alte Edge-Subscription löschen, eine neue erstellen und die dann auf allen Mailbox-Servern importieren. Das entfernt der Edge-Subscription, entfernt die Konnektoren. Alles scheiße.
Weißt du.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst die Finger von einem Edge-Transport.
Ja.
Und wenn ihr die Möglichkeit habt, Exchange auszurotten, dann tut das bitte. Ja, so ein kleiner Exchange, einfach nur ein bisschen Hybrid Connection für ein bisschen.
Okay, ne? Da können wir mit leben. Aber.
Oh. Naja.
Naja.
Genug über Exchange gerantet heute.
Ich habe übrigens keinen Aufreger der Woche, weil.
Du bist ja gerade heute den ersten Tag wieder da.
Richtig.
Aber die Woche ist noch lang. Wobei ich glaube, morgen haben wir ein bisschen Spaß.
Ja, bestimmt.
Morgen haben wir mal wieder ein bisschen Nutanix-Gefrickel.
Genau, ein bisschen mehr oder weniger Greenfield.
Genau. Jetzt können wir uns noch wir können uns jetzt noch ein bisschen mit Süßkram vollstopfen, den der Flo uns da gelassen hat heute. Wir hatten heute
Danke,
Besuch.
Flo.
Genau, vielen Dank dafür. Ich konnte die Kollegin nur schwerlich davon abhalten, die ganze Zeit jetzt hier während der Aufnahme Giottos zu futtern.
Ich kann auch, hier, Beweis.
Genau. Ich denke, der TIE Fighter ist jetzt auch geladen, dann können wir jetzt hier das...
Gelände verlassen.
Das Gelände verlassen.
Ja, ihr Lieben.
In diesem Sinne.
Vielen Dank
fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in
14 Tagen
oder zwei Wochen. Auf jeden Fall hören wir uns in Bälde wieder. Bleibt uns treu, bleibt gesund.
Macht
Spaß
gut.
am Gerät. Bis zum nächsten Mal.
Bis
Tschüss.
Dann. Tschüss.